Deutschlandfunk. Der Tag.
EU-Mitgliedern, die sich nicht an rechtsstaatliche Prinzipien halten, denen können Gelder gekürzt werden. Und Länder, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, was rechtsstaatlich ist und was nicht, die können einen kompletten Haushalt blockieren. So passiert gestern. Ungarn und Polen haben ein Veto eingelegt beim EU-Haushalt, weil sie den Rechtsstaatsmechanismus nicht akzeptieren wollen. Weil sie also nicht akzeptieren wollen, dass es Mindeststandards geben soll, zum Beispiel bei der Pressefreiheit oder bei der Unabhängigkeit von Justiz. Dass Ungarn sich so verhalten würde, das war abzusehen. Wir wollen in dieser Ausgabe von der Tag aber mal besser verstehen, warum Polen sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Außerdem geht es um Südkorea und um Japan und um Corona. Ja, ja, unser tägliches Corona-Murmeltier grüßt herzlich an dieser Stelle. Nein, wir wollen einfach mal ein bisschen gucken. Diese beiden Länder kommen ja bis jetzt relativ gut durch diese Pandemie. Und es liegt zum einen daran, dass die ein anderes Verhältnis haben zum Datenschutz. Denn das spielt bei dieser Bekämpfung der Pandemie und wie frei oder eben nicht frei man sich bewegen kann, eine große Rolle. Zum anderen akzeptiert die Bevölkerung die Maßnahmen der Regierung eher als bei uns zum Beispiel. Nur woran liegt das? Auch das ist ein Thema bei uns heute am 17. November. Sonja Meschkat ist mein Name. Hallo. Für die SPD-Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, war es keine Überraschung.
Ehrlich gesagt nein. Nachdem Polen angekündigt hatte, dass es jetzt auch ein Veto ins Auge fasst, habe ich das so befürchtet.
Keine Überraschung, höchstens eine mit Ansage. Ungarn und Polen blockieren mit ihrem Veto den EU-Haushalt, und zwar für die kommenden 7 Jahre plus den Corona-Rettungsfonds. Also das sind dann 1,8 Billionen Euro, die nicht fließen können, 750 Milliarden davon an besonders schwer betroffene Staaten wie Italien oder Spanien. Ungarn und Polen wollen sich damit wehren gegen den Rechtsstaatmechanismus, der eben vorsieht, wer sich nicht an rechtsstaatliche Grundsätze hält, der bekommt auch keine Fördermittel mehr. Wir gucken jetzt mal genauer auf Polen. Wir wollen besser verstehen, warum Polen das macht, denn diese Blockadehaltung, die würde das Land ja dann auch selbst betreffen. Außerdem geht es darum, wie groß eigentlich der innerparteiliche Druck auf die Regierungspartei PiS gewesen ist bei diesem Veto. Jan Palokat ist unser Korrespondent für Polen, der kann die Zusammenhänge genauer erklären. Jan, um das nochmal ganz grundlegend zu verstehen, warum hat Polen das gemacht?
Also man hat sich ja im Prinzip schon vorher darauf festgelegt, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus jetzt sogar in seiner abgeschwächten Form immer noch zu weit geht, in dem Sinne, dass man sich hier sozusagen verpflichtet sieht, Dinge zu machen, die zur Souveränität des Landes gehören. So ist die Darstellung. Man spricht hier in der rechten Presse von einem Maulkorb, ein finanzieller Maulkorb, der umgelegt werden solle. Kaczynski, der PiS-Parteichef, hat gesagt, schon vor Wochen in einem Interview, dass das eine Erpressung mit Geld sein soll und dass man dagegen sein Veto einlegen werde. Also das Ganze ist nicht ganz überraschend, denn wenn man dem folgt, dass dieser Mechanismus nichts anderes ist als ein Instrument, um sozusagen rein zu regieren in die Nationalstaaten, so wird es hier dargestellt von der Regierung, dann muss man eben dagegen sein. Das ist dann wichtiger als der reine Geldempfang selbst.
Aber Polen profitiert doch auch von diesen Fördermitteln. Also schaden die sich nicht mit dieser Blockadehaltung selbst? Das müssen die doch irgendwie mit eingepreist oder eingerechnet mitgedacht haben.
Das würde ja voraussetzen, dass man am Ende davon ausgeht, dass das Geld dann nicht fließt. Hier heißt es ja immer noch, auch nach dem Nein jetzt auf Botschafterebene, die wirkliche Abstimmung kommt ja erst noch. Mhm. Und bis dahin bewegt euch mal, denn wir sind verhandlungsbereit. Wir wollen natürlich dieses Budget, das ein sehr schönes Budget ist, in der Tat auch in dem Sinne, dass ja Polen wiederum einer der größten Empfängerländer werden soll. Wir wollen das durch die Bühne bringen, aber eben nicht um den Preis der Aufgabe unserer Souveränität. So weit geht das hier rhetorisch.
Wie groß war denn eigentlich der innerparteiliche Druck bei der PiS-Partei, so ein Veto einzulegen? Welche Kämpfe, weiß ich nicht, behaupte ich jetzt einfach mal oder vermute ich mal, haben sich da eigentlich abgespielt?
Also es gibt eine Fraktion hier, ein kleiner Rapiespartner, der steht der Justizminister vor, der so ein bisschen der Hardliner hier ist und der macht in der Tat Druck. Er hat hier kurz vor dieser Probeabstimmung in Brüssel eine Pressekonferenz gegeben, wo er quasi jeden Verhandlungsspielraum eigentlich nahm, indem er sagte, wir werden aus der Regierung gehen, wenn ihr nicht euer Veto einlegt. Hier geht es darum, die polnische Demokratie zu retten. Er rennt da vermutlich ein bisschen auch offene Türen ein, denn wenn der Parteichef schon sagt, das können wir nicht akzeptieren, dann wird sicherlich auch sein Premierminister genauso sehen. Nur es ist halt natürlich immer eine Frage, wie man in die Verhandlungen geht und wo man sich Spielraum lässt. Es war ja interessant zu sehen, dass im Vorfeld bei diesen Briefen, die geschrieben wurden aus Budapest und aus Warschau, der Ton doch aus Warschau von Premierminister Morawiecki deutlich konzilianter war. Da war anfangs gar nicht die Rede vom Veto, sondern da hieß es, wisst ihr was, wir können das so nicht akzeptieren, weil es am Ende auch durch unser Parlament nicht kommt. Während sein ungarischer Mitstreiter ja gleich von Veto und von der Gefahr, dass die EU zu einer Sowjetunion wird und Ähnlichem redete.
Das heißt, die Positionen innerhalb der Peace-Partei, die waren dann doch ganz klar? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Also politisch habe ich jetzt nicht gehört, dass es da in der Frage Abweichler gibt. Es gibt eine Menge Abweichler in anderen Fragen inzwischen. Da gibt es einige Probleme für das Regierungslager. In der Frage gibt es nur, sage ich mal, die 100-prozentigen und die 150-prozentigen. Und der Justizminister ist eben auch rhetorisch noch mal eine Umdrehung schärfer, auch in seinen Formulierungen, als das, wenn man so will, eher moderatere Hauptlager. Aber ich habe jetzt nicht von einem einzigen, auch nicht mit vorgehaltener Hand, Peace-Politiker gehört, dass das eigentlich Quatsch ist. Also in dieser Frage ist genauso wie die Opposition komplett gegen das Veto war, ist das Regierungslager doch ziemlich einheitlich.
Das ist auch nochmal interessant. Vielleicht kannst du uns nochmal die Reaktionen der Opposition schildern. Wie ordnen die das ein? Wie haben die darauf reagiert?
Für die Opposition ist das eine ziemlich schwierige Sache. Sie haben sich einheitlich dagegen gestellt. Sie sagen, hier wird am Ende eben tatsächlich Geld verloren gehen und vor allen Dingen gefährden wir auch, das sagen sie schon seit Beginn der sogenannten Justizreform ja, gefährdet diese Politik Polens Mitgliedschaft mittelfristig. Das ist so ein bisschen, das habe ich jetzt schon öfter so formuliert, aber ich glaube, das gilt immer noch, ein bisschen so wie der Hirtenjunge, der immer vor dem Wolf warnt, der dann nicht kommt. Denn die Leute sehen ja, wir sind immer noch in der EU, alles läuft weiter. Diese ganzen Warnungen sind ja der Wahrnehmung nach dann doch ein bisschen verfrüht. Ein Kommentar interessant heute von der regierungskritischen Gazeta Wyborcza, da sagt der Kommentator, ihr seid viel zu weich. Wenn ihr die Geldschrauben endlich mal andreht in Europa, dann werden die Systeme Kaczynski und Orban sofort auseinanderfliegen. Ich persönlich bin da übrigens ein bisschen zweifelnd, ob es tatsächlich möglich ist, Demokratie und Rechtsstaat über solche Druckmittel einzuführen. Ich denke doch, das muss wirklich über die Überzeugung kommen. Und wir haben jetzt eine ganz frische Umfrage, die da doch durchaus Sorgen bereitet. Denn 57% sagen in einer Umfrage, die nicht von den staatlichen Medien hier in Auftrag gegeben wurde, dass sie das Veto bejahen. Und die Fragestellung war durchaus seriös. Also ist es in Ordnung, Nein zu sagen zu einem Verfahren, bei dem Mitgliedstaaten mit Mehrheitsentscheidung wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit den Geldhahn abdrehen können? Da sagen 57%, das Veto ist in Ordnung. Die Demoskopen sagen allerdings, das geht sehr ums Geld, weil bei ähnlichen Umfragen früher eigentlich immer eine große Mehrheit gesagt hat, die Peace-Haltung in der Rechtsstaatsfrage ist falsch. Aber jetzt, wo es wirklich ums Geld geht, da sagen viele, nee, dann besser sowas nicht. Nicht, dass wir Gefahr laufen, so die Analyse der Demoskopen, dass wir am Ende Geld verlieren.
Wohin fließt denn eigentlich das Geld überwiegend, das Polen aus der EU bekommt? Also ich glaube, in Deutschland fließt ziemlich viel so in Richtung Agrar. Wie ist das in Polen?
Ja, Polen ist auch im Agrarhaushalt, was ja, ich weiß jetzt nicht, ob der größte, aber immer noch der größte, aber jedenfalls einer der größten Posten ist, ein wesentlicher Empfänger. Hier gibt es ja eine riesige Landwirtschaft, die sehr davon profitiert hat. Man hat auf allen Ebenen profitiert. Man hat diese Kohäsionsfonds natürlich genutzt, um hier auch den reichen Ländern gegenüber aufzuholen. Das ist auch vielfach geglückt, nicht in dem Sinne, dass man jetzt auf dem Niveau der reichen westeuropäischen Länder ist. Aber es gab hier, und das ist den Menschen auch klar, übrigens auch den Peace-Wählern klar, Riesensprünge, insbesondere in den besonders unterentwickelten Regionen, ja, rein was die Infrastruktur betrifft und dergleichen mehr. Das ist ja das Verrückte an der Sache. Es gibt ja kaum ein Land, wo es eine grundsätzlich so hohe Zustimmung zur EU gibt wie in Polen, bis weit in das Peace-Wähler-Klientel hinein. Trotzdem funktioniert diese Rhetorik, hier will uns jemand unsere Souveränität nehmen, sehr gut in einem Land, das ja nun tatsächlich in der Geschichte mehr als einmal seine Souveränität verloren hat. Das ist eine Rhetorik, die zündet. Und die Opposition hat wirklich ein Problem, weil ihre eigenen Unterstützer in der Frage nicht eindeutig sind. Bei der Umfrage, die ich zitiert habe, sagt nur etwa jeder zweite Oppositionsunterstützer, dass er das Veto schlecht findet. Mhm. Also das ist eine schwierige Lage auch für die Opposition hier, die aber politisch jedenfalls klar gesagt hat, dieses Veto ist der Wahnsinn. Da steuert ihr eben Polen raus aus der EU.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, also die Peace-Partei, was diese Frage des Vetos angeht, da hast du sie schon als einheitlich erlebt. Jetzt hat aber diese Partei und eben auch ihr Chef, also Kaczynski, ja offenbar schon auch zu tun mit Druck. Das ist jetzt eine Frage, die sich daran anschließt. Also wir haben mitbekommen, es gab diese Ausschreitungen am Nationalfeiertag. Es gibt Streit und Proteste um dieses umstrittene Abtreibungsgesetz. Es gibt eine Stimmungsmache der Regierung gegen LGBTQI-Communities. Es gibt die Corona-Pandemie, auch in Polen. Inwiefern, glaubst du, hat dieser Gesamtdruck vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man sich eben jetzt dafür entschieden hat, sich da mit einem Veto einzuklinken?
Also ich glaube nicht, dass das jetzt eine tagespolitische Entscheidung ist. Die Frage der Justizreform, der sogenannten, die ja dahinter stehen, hat der Parteichef eigentlich immer schon zur zentralen Frage gemacht. Unter dem Motto, wenn wir die Justiz nicht in meinem Sinne oder in unserem Sinne verändern, er sagt natürlich verbessern, dann können wir alles andere, was wir vorhaben, mit dem Land auch vergessen. Also das ist sagen wir mal so, überhaupt nicht verhandelbar. Und über diesen Rechtsstaatsmechanismus gerät ja dann die Justizreform endgültig auch eben in diesen Bereich, ob nun Gelder fließen oder nicht. Die aktuellen Probleme sind in der Tat ein großes Problem. Es gibt sehr viel Unruhe im Land. Es gibt die bei weitem schlechtesten Umfragewerte momentan. Das hat zum Teil sicherlich was mit Corona zu tun. Das hat vor allem aber auch mit dem Eindruck zu tun, dass die Regierung nicht mehr genau weiß, was sie will. Außer in diesem Bereich, ja, über den wir hier sprechen. In anderen Bereichen gab es viel Durcheinander in, sagen wir mal, politischen Sachbereichen. Es gibt Versuche der verschiedenen Lager auch sozusagen auszuscheren. Die Frauenproteste auf jeden Fall auch, die haben den Eindruck hier erweckt, dass das PiS mit ihren Machtmitteln bereit ist, also die Regierungspartei, hier jetzt tatsächlich auch Dinge durchzusetzen gegen die breite Mehrheit der Bevölkerung. Denn eine Verschärfung des Abtreibungsrechts findet nun wirklich nur wenige zustimmende Worte hier außerhalb der Kirche und bestimmter sehr radikaler Gruppen. Trotzdem, das jetzt zu verbinden mit der aktuellen Frage, glaube ich, führt ein bisschen zu weit. Ich weiß nicht genau, wo es hingehen soll. Ich glaube, man hofft hier im Regierungslager immer noch, dass es irgendeinen Kompromiss geben kann. Und der kann ja dann aus Sicht der riesigen Regierung nur aussehen, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus, wenn er nicht ganz gekippt werden kann, das scheint ja ausgeschlossen zu sein, dann doch zumindest so entschärft wird, dass er im Prinzip nicht anwendbar ist. Zum Beispiel, indem man eine, das war jetzt hier zu hören, Einstimmigkeit auch hier einführt. Also Sanktionen nur dann, wenn quasi alle anderen Staaten, dann auch Ungarn, dafür sind. Das haben wir ja schon beim Artikel 7 Rechtsstaatsverfahren gesehen, dass eine solche Mehrheit, übrigens nicht nur eine Einstimmigkeit, sondern überhaupt auch schon eine Mehrheit, sehr schwer zu erreichen ist. Also das scheint mir der Weg zu sein, den man hier zu gehen glaubt. Und ich bin sehr gespannt zu sehen dieser Tage, inwieweit die andere Seite, die Verhandler am EU-Tisch, hier jetzt doch noch mitzieht.
Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz provokativ fragen würde, ist es einfach nur ein Bluff, was die polnische Regierung da macht? Oder meinst du, das ist eine Blockadehaltung, die sich Polen auch tatsächlich leisten kann?
Also am Ende können sie sich sicherlich nicht leisten, ohne die Gelder auszukommen. Das ist klar. Aber man weiß hier auf der rechten Seite natürlich auch, dass sich möglicherweise Deutschland durch seine vielfältigen Wirtschaftsbeziehungen auch nach Polen auch nicht unbedingt ein endgültiges Auseinanderbrechen Europas leisten kann. Also Bluff, ja, aber ein doch sehr ernst gemeinter Bluff. Und ein Kommentator hier, regierungsnaher Kommentator, sagte, ja gut, dann sollen die Deutschen eben die EU kaputt machen und ganz viel Wirtschaftskraft verlieren. Bitteschön, dann muss es halt so weit gehen. Also da pokert einer allerdings sehr scharf, würde ich mal sagen. Und bisher hat sich ja auch die Erfahrung, hat ja auch gezeigt, dass es doch immer sehr viel Kompromissbereitschaft auch gibt. Mhm. Ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo ein Ende der Kompromisse naht, das mag ich nicht so beurteilen. Das mögen die Korrespondenten in Brüssel stärker beurteilen. Interessant allerdings, ein Korrespondent hier von einer seriösen Zeitung, der wies dieser Tage darauf hin, dass es angeblich durchaus unterschwellig Sympathien gäbe für die polnische Haltung, ausgerechnet im Süden Europas, wo ja eigentlich die Corona-Hilfen auch im großen Stil hinfließen sollen. Und zwar deswegen, weil hier, beschreibt er jedenfalls, die Befürchtung besteht, dass, wenn erstmal ein Instrument geschaffen ist, Ländern das Geld abzudrehen, dies auch in anderen Bereichen angewendet werden könnte. Zum Beispiel, wenn Spanien nicht die erforderlichen Wirtschaftsreformen durchführt oder Italien. Also das fand ich einen ganz interessanten Kommentar. Und das kann ja dann auch dazu führen, dass möglicherweise doch wieder ein Kompromiss gefunden wird, der vielleicht für die Anhänger der Rechtsstaatlichkeit dann ein fauler Kompromiss sein könnte.
Jan, danke dir für diese Einschätzung und danke dir natürlich auch fürs Gespräch. Die Strategie, um gut, gerecht oder auch sinnvoll mit der Corona-Pandemie umzugehen, die hat bisher noch keinen Staat gefunden. Oder vielleicht doch. Gucken wir erstmal auf Deutschland. Also, gestern das Treffen von Kanzlerin Merkel mit den MinisterpräsidentInnen. Noch keine abschließende Einigung, haben wir mitbekommen, aber eben der dringende Appell, die Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren. Der sogenannte Lockdown-Light, den wir ja schon kennen, der bleibt erstmal. Dann Blick nach Österreich. Da ist seit Mitternacht ja Lockdown angesagt, weil die Zahl der Infektionen so stark gestiegen ist, dass die Regierung zu diesem harten Mittel eben gegriffen hat. Auch Frankreich und Italien sind weiter stark betroffen, haben strenge Maßnahmen angeordnet. Jetzt der große, große Sprung in Richtung Südkorea und Japan. Diese Länder gehen anders um mit der Pandemie. Es gibt keinen Lockdown und trotzdem im Verhältnis zur Bevölkerung nicht so viele Infizierte. Also Südkorea hat rund 28.000 Corona-Fälle und rund 51 Millionen Einwohner. In Japan, da leben ungefähr 126 Millionen Menschen. Bisher bekannte Corona-Fälle liegen bei 120.000. Beide Länder gehen unterschiedlich ran an die Sache. Und ich habe mit Katharina Wilhelm darüber gesprochen, wie genau, also was ist die Strategie? Katharina Wilhelm ist unsere Korrespondentin in Tokio, berichtet auch über Südkorea. Und da bleiben wir jetzt erstmal. Welche Strategie hat Südkorea, Katharina?
Also als erstes muss man mal sagen, die haben eine sehr restriktive Einreisepolitik, so wie zum Beispiel auch Taiwan, was sehr erfolgreich ist, ebenfalls in Corona-Zeiten. Quasi fast jeder, der einreist, der muss erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Und diese Quarantäne wird dann sehr streng überwacht über so eine Kombination aus GPS, Kreditkartendaten sowie ganz vielen Überwachungskameras im Land. Da wird dann so genaues Bewegungsprofil erstellt und da wird eben genau geguckt, ne, hält man das ein, was man da von einem verlangt wird. Und zum anderen, sobald es einen neuen Infektionsherd gibt, da wird dann so schnell und so viel wie möglich getestet und es wird versucht, ganz schnell eben diese Kontaktpersonen ausfindig zu machen und die werden dann in Quarantäne geschickt. Vielleicht nochmal so ein generelles Wort. Also der Vorteil, den vielleicht Südkorea hat, ist, es ist Anfang des Jahrtausends, hat es auch mit SARS zu tun gehabt, also einem anderen Virus, und hatte dadurch auch schon gewisse Strukturen. Also in Südkorea ist mir aufgefallen, dass es da dann schon so ein zentrales Seuchenschutzzentrum gab, ne, wo alles eben zusammenlief. Und die Südkoreaner, auch das muss man sagen, das sind Menschen oder es ist ein Volk, die sind vielleicht manchmal wankelmütig, aber das ist ein Volk, was sich sehr schnell auf neue Situationen einstellen kann. Also die dann ganz schnell was hochgefahren haben und da noch wieder was aufgestellt haben und da getestet haben und sich da das besorgt haben. Also da wird man selber sogar hektisch, wenn man das beobachtet hat. Also die sind da wirklich, das ist deren Stärke, muss man sagen.
Also eine gewisse Flexibilität, sie können sich gut an neue Situationen anpassen. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Also wenn wir das hier in Deutschland hören, ne, ich gehe jetzt natürlich erstmal von der deutschen Sicht aus, wenn du sagst, da werden Bewegungsprofile erstellt, man hat irgendwie Zugriff auf die Kreditkarten, man hat so eine Tracking-App, das heißt, man kann eben ganz genau gucken, wie und wo bewegt sich der Mensch, der eigentlich ja in Quarantäne sein sollte, wenn er eingereist ist. da kriegen hier in Deutschland die Datenschützer natürlich sofort Gänsehaut, Pickel und viel Puls. Wie kriegen die das denn in Südkorea hin? Also wie wichtig ist zum Beispiel der Bevölkerung der Datenschutz?
Also ganz generell sind die Südkoreanerinnen und Südkoreaner sehr technikverliebt. So, das ist mal das eine. Dann gibt es viel, viel weniger Berührungsängste, auch was Datenschutz angeht. Es hat Kritik tatsächlich auch gegeben, so dass man gesagt hat, so der ein oder andere, der mal befragt wurde, ja, finde ich nicht so gut mit dem Datenschutz. Aber auf der anderen Seite steht eben auch, wenn man das nicht so macht, dann kriegt man auch das Virus nicht in den Griff. Und das ist ja auch gezeigt worden, weil man natürlich immer ganz schnell versucht hat, so einen Herd einzudämmen und dann gesehen hat, okay, die Zahlen steigen jetzt mal kurz an, aber dann sind sie wieder in den Griff gekommen. So. Und man hat dann auch die Erfolge gesehen. Und deshalb ist mein Eindruck, und das zeigen auch so die Umfragen, steht eine Mehrheit der Bevölkerung hinter der Corona-Politik tatsächlich der Regierung. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es hat da auch, also man kann mal sagen, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, genau. Das ist eben so, dass so sämtliche Bewegungsdaten einer betreffenden Person bis zu einem Tag vor der Ansteckung dann auch veröffentlicht werden. Also auch die Rahmendaten sowie Alter, Geschlecht und Beruf.
Was heißt denn veröffentlicht?
Über naja, die App also oder das, was? Nee, die werden dann so auf so einer Regierungsseite, die werden dann schon im Internet veröffentlicht. Ah. Und dadurch ist es so, also man weiß zwar den Namen nicht, aber klar, es ist dann schon mal passiert, dass eine Identität aufgedeckt worden ist von dem einen oder anderen. Ne? Oder Menschen dann auch fälschlicherweise verdächtigt wurden, sich infiziert zu haben. Und man kann sich eben, da gibt es so ganz viele Apps, die man sich runterladen kann, dass man dann sieht, ah, da ist jetzt ein infizierter Mensch da, der mal in meiner Nähe gewesen. So, also da ist sicherlich auch an einer oder anderen Stelle noch Luft nach oben, kann man schon sagen. Da hat es auch Kritik gegeben. Also Taiwan zum Beispiel hat das ein bisschen anders gemacht. Also ich bin jetzt nicht so ein Technik-Freak. Ich weiß nicht genau, was da jetzt die ganzen feinen Unterschiede sind. Aber die haben sozusagen alles dieses mit diesen Bewegungsprofilen und ins Internet gestellt. Das hat Taiwan zum Beispiel nicht gemacht. Ne?
Das heißt aber, der Deal in Südkorea ist, wir verzichten für eine bestimmte Zeit auf Datenschutz. Ach, das ist ja, glaube ich, begrenzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wir können uns aber dafür freier bewegen. Das kann man sich ja in Deutschland eigentlich gar nicht vorstellen. Es gibt auch unterschiedliche Gründe dafür. Also wir haben ja diesen sehr strengen Datenschutz. Dann wäre noch die Frage, ist es überhaupt vereinbar mit dem Grundgesetz? Wie schafft die südkoreanische Regierung da Vertrauen? Also was ich schon verstanden habe, was du gerade erzählt hast, es gibt eine relativ große Akzeptanz, weil man eben sieht, okay, wir haben da ein Cluster, wenn wir das früh genug eindämmen, dann haben wir das im Griff. Ist es dieser einfache Grund?
Ja, also so ist zumindest jetzt mein Eindruck. Und es ist vor allen Dingen auch, dass es einen sehr, sehr transparenten Umgang mit den ganzen Zahlen gibt. Mhm. Also die Zahlen, die ja insgesamt auch relativ niedrig sind. Ne? Also es gibt dann immer mal, es gab jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder so einen Ausreißer, nur so 200 insgesamt. Da lacht man jetzt so. Eigentlich in Südkorea könnte man drüber lachen, sage ich mal. Ja, wenn man sich jetzt die Zahlen in anderen Ländern anguckt. Mhm. Aber man sieht zum Beispiel auch, dass die Wirtschaft nicht so eingebrochen ist. Also man sieht ja, dass das schon Früchte trägt. Und ich glaube, man darf vielleicht auch nicht ganz vergessen, es ist noch nicht so sehr lange her, dass es eine Militärregierung gab in Südkorea. Also das Land ist schon auch noch sehr vom Militär geprägt. Also so eine ältere Generation. Vielleicht, dass man einfach den Sachen folgt und nicht lange nachfragt. So, wobei ja, die jüngere Bevölkerung ist schon in bestimmten Dingen auch kritisch.
Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, man demonstriert auch gerne und regelmäßig. Also ich weiß das aus Seoul, weil ich da mal mit einem DJ drüber gesprochen habe, der mir das mal erklärt hat. Also ist es nicht so, dass man jetzt sagen könnte, die Südkoreanerinnen und Südkoreaner, die nehmen irgendwie alles einfach so hin, was die Regierung ihnen so vor die Füße schmeißt.
Nee, das kann man sagen, das machen die nicht. Die demonstrieren, ich sage immer, für ihr Leben gerne. Es ist aber auch so, und es hat ja auch sehr, sehr viele Demonstrationen gegeben und es hat vor allen Dingen auch Demonstrationen gegeben. Man hat sie ja dann eingeschränkt, ja, weil man dann ohne Maske demonstriert hat etc. Und es sind sehr oft sehr konservative Leute, sehr viel ältere Leute tatsächlich auch, die demonstrieren und auch christliche Gruppen vor allen Dingen, die eine sehr starke Lobby haben in Südkorea, die immer gegen die liberale Regierung demonstrieren, ne? Und die auch diese Corona-Politik ablehnen oder die dann, weil man die Gottesdienste dann eingeschränkt hat, dagegen protestiert haben. Also es wird sowieso dauernd immer irgendwie demonstriert in Südkorea, aber eben auch tatsächlich gegen die Corona-Politik, wobei, wie es schon sagte, die Umfragen eher gezeigt haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter diesen Maßnahmen steht.
Ne? Wenn du sagst, es wird eben auch gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, welche Ausnahme nimmt das denn an? Wir kennen das jetzt hier aus Deutschland, die sogenannten Querdenker-Demonstrationen, die sich eben gezielt gegen die staatlichen Maßnahmen richten, die auch bewusst darauf setzen, keine Maske zu tragen, keine Abstände zu halten. Wie ist das dann in Südkorea?
Also es war tatsächlich so, dass es solche Demonstrationen eben gegeben hat. Also da gab es auch einen sehr prominenten Fall eines Priesters, der ist dann, oder eines Kirchenführers, kann man sagen, der dann eben auch ohne Maske demonstriert hat und seine ganzen Anhänger auch nicht aufgerufen hat, Abstand zu halten etc. Und gegen die hat man dann Strafanzeige gestellt, hat man gesagt, so Leute, jetzt gab es in eurer Kirche hier so und so viele Infektionen, ihr habt euch nicht an die Auflagen gehalten und das hat uns so und so viel Geld gekostet. So. Also da wird schon auch dann hart durchgegriffen. Ne? Also es gibt schon immer wieder diese ablehnenden Haltungen. Man hat dann tatsächlich, weil die Zahlen wieder runtergegangen sind, auch wieder die ganzen Sicherheitsabstände und die ganzen Auflagen, die man zwischenzeitlich gemacht hatte, hat man dann wieder gelockert. Ne? Also nach meiner Kenntnis ist es jetzt wieder erlaubt zu demonstrieren. Aber man wird da sehr darauf achten, dass die Leute eben Sicherheitsabstand einhalten, Maske tragen etc.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, die Anzahl oder auch die Lautheit, nenne ich mal, der Kritikerinnen und Kritiker ist verhältnismäßig gering?
Ja, also das ist immer eine Frage, ist das Glas halb voll oder Glas halb leer? Also das ist schon so, dass die eine starke Lobby haben und da auch eine große Anhängerschaft und da auch mobil machen. Ne? Also das, aber ehrlich gesagt, es ist immer um diesen zentralen Platz drum in Seoul zum Beispiel. Ne? Also es ist vor allen Dingen in Seoul. Die können da schon groß mobil machen, aber es gibt eben auch viele Leute, die damit gar nichts zu tun haben. Ne? Es ist ja auch in Deutschland so, ne? Dass dann die Medien drauf gucken. Aber letztendlich muss man mal sehen, auf die Gesamtbevölkerung ist das natürlich immer nur ein kleiner Teil. Ne?
Ja. Lass uns noch mal nach Tokio gehen, weil da sitzt du ja im Moment, Katrin. Also Japan, wie ist denn die Lage bzw. die Strategie da?
Also die Zahlen sind im Vergleich zu Deutschland in Japan relativ gering. Also es gibt so 120.000 Infizierte, also bisher. Mhm. Ne? Aber jetzt in den letzten Tagen gab es so in einigen Regionen so leicht steigende Zahlen. Also so täglich insgesamt in Japan so rund Pi mal Daumen 1.000. Natürlich hat Japan den Vorteil, dass es eine Insel ist, also sehr abgeschottet ist und wie Südkorea setzt es auch auf so eine Quarantänestrategie, hat ja monatelang hier niemanden reingelassen, außer Japaner und Japanerinnen und sonst niemanden. Und sie waren auch eine ganze Zeit sehr erfolgreich mit der sogenannten Clusterstrategie. Die wird ja auch von Herrn Drosten immer gerne angeführt. Also da geht es praktisch darum, dass wenn sich an einem Ort sehr viele Menschen aufhalten, also auf engem Raum, also jetzt meinetwegen in einem Fitnessstudio oder in einer Karaoke-Bar und da ist dann so ein Corona-Infektion aufgetreten, dann sausen alle dahin und dann versuchen sie alle Leute zu isolieren. Ob die dann getestet werden, ist nochmal eine andere Sache, weil man dann sagt, okay, die separieren wir jetzt erstmal, die werden erstmal isoliert. So, dann sind die erstmal weg vom Fenster im Prinzip. So, und wird versucht eben ganz schnell dieser Ursprungsherd zu finden, ne, von der Infektion. Und Einzelfälle lässt man außen vor. Also man konzentriert sich wirklich auf diese Cluster, ne? Das war eine Zeit lang relativ erfolgreich, aber auch inzwischen ist es wie in vielen anderen Ländern auch, man kann eben gar nicht mehr alles nachverfolgen. Und worüber sich hier viele Menschen wundern, es wird eben nach wie vor relativ wenig getestet. Also es gibt nicht mal so 30.000 Tests pro Tag. Und oft, auch das stand jetzt auch gerade wieder in der Zeitung, haben die Leute auch Probleme, überhaupt an einen Test zu kommen, weil, also wenn sie jetzt Symptome haben, dann schickt den Arzt die auch wieder nach Hause, die Hürde ist relativ hoch. Und dann gibt es auch viele, ist ganz interessant, Labore, die gar nicht sagen, dass sie testen, weil sie dann Angst haben, überrannt zu werden. Also das ist mehr so, ah, hast du gehört, da wird getestet, da so, ne? Also, ja. Also die wollen das gar nicht. Ist ganz interessant. Und dann kommt auch noch hinzu, wer sich testen, also wer jetzt einen Verdacht hat und dann die Krankenkasse sagt, nee, also sie testen wir jetzt aber nicht und der oder diejenige sagt, nee, ich möchte mich aber testen lassen, der muss dann 400 Euro zahlen. Also das ist auch nicht ganz billig. Ja, das ist sehr teuer und da kann ich mal sagen, weil ich in Deutschland einen Test gemacht habe, da habe ich 85 Euro bezahlt. Also das ist schon ein heftiger Unterschied. Ne?
Aber warum wird denn nicht so viel getestet in Japan? Gibt es dafür einen besonderen Grund?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also lange hieß es, ja, wir müssen unsere Testkapazitäten erhöhen. Dann hat man sich gefragt, warum haben sie die eigentlich nicht erhöht? Also bisher haben sie die immer noch nicht erhöht, so richtig. Da hat man gesagt, ja, also vielleicht will man auch nicht genau wissen, wie viele Menschen vielleicht doch infiziert sind mit dem Virus, weil man ja nächstes Jahr die Olympischen Spiele ausrichten will. Und wenn da jetzt die Zahlen so hochgehen, könnte das schlecht sein. Zum anderen steht man auch mit Südkorea, sagen wir mal vorsichtig, ein bisschen auf Kriegsfuß. Und man will vielleicht auch nicht alles nachmachen wie Südkorea, die ja getestet haben wie die Weltmeister, sage ich mal. Dass man sagt, ja, wenn die das auch so machen wie Südkorea, nee, wir fahren mal unsere eigene Strategie so. Ne? Also das ist nicht so ganz klar. Und deshalb weiß man hier eigentlich auch gar nicht so ganz genau, wie sieht es jetzt eigentlich aus. Also es ist wirklich interessant für mich zu sehen, zwei Länder, Südkorea, Japan, Nachbarländer, auch so von der Gesellschaftsstruktur eigentlich ähnlich aufgebaut, aber gehen sehr unterschiedlich mit dem Virus um. Also Japan geht nicht so transparent auch mit den Zahlen um, ne? wie das Südkorea tut zum Beispiel. Ne? Sehr interessant.
Wie ist das denn eigentlich, Katrin, bei dir? Also wenn du jetzt rausgehst, weiß nicht, holst dir mal einen Kaffee oder gehst was essen oder wie auch immer, mal ein bisschen bummeln oder so. Wie präsent ist denn Corona gerade für dich in Tokio?
Also ich sag mal so, man muss hier immer Maske tragen, also man muss nicht, auch das ist sehr, sehr typisch für Japan, man hat gesagt, ja, also empfohlen wird halt Maske tragen, Abstand halten, an der Luft sein, so und so und nicht sprechen, fällt mir schwer.
Wäre auch ein bisschen seltsam, wenn du jetzt sagen würdest, ich spreche gerne mal nicht. Ja? Okay.
Also es ist praktisch so, man trägt immer Maske. Und was ich toll finde, ist, man hat hier schon auch dazugelernt. Also man hat überall eigentlich immer so Abstandsmarkierungen. Also, und es steht eigentlich überall Desinfektionsmittel. Und das gebietet der Respekt und der Anstand, dass man dieses Desinfektionsmittel auch benutzt. So, manchmal wird auch Fieber gemessen, aber, und das finde ich interessant, weil man sich ja so nach außen hin so schön an alles hält, ja, Desinfektionsmittel, Maske tragen, aber dann kommt man in eine Kneipe und da wäre ich letztens fast rückwärts wieder rausgegangen, leider saß schon eine Freundin da, da war nichts mehr mit Abstand und Maske und so, nö, da war genau das, was man eigentlich nicht machen soll, nämlich schön sitzen, trinken, essen, lachen, so, da ist irgendwie so, als ob Corona so halt so als einmal auf den Blick verloren, so, also das ist wirklich sehr interessant.
Ja, interessante Eindrücke, die du schilderst, aber das ist ja eben auch, ne, du bist diejenige, die uns das überhaupt mal eins zu eins berichten kann. Deswegen wollte ich das gerne mal wissen, wie das ist. Interessanter Aspekt. Lass uns noch mal abschließend gucken. Eine Frage, die ja immer wieder kommt, über die man auch immer wieder was lesen kann. Was können wir also in Deutschland von Südkorea lernen oder eben von Japan? Meinst du, da kann man tatsächlich was lernen oder ist eben dieser Vergleich an sich sehr schwierig, weil andere Kultur, anderes Verständnis davon, wie man mit Krisen umgeht, weil es viel akzeptierter ist, Masken zu tragen. Also kann man was lernen?
Ich glaube schon, dass man was lernen kann. Und in erster Linie kann man, glaube ich, mal lernen, dass es hier keine individualistische Veranstaltung ist, sondern eine solidarische Veranstaltung. Also, dass man das Virus nur in den Griff bekommt, wenn alle an einem Strang ziehen. Nun habe ich natürlich gerade erzählt, ja, in der Kneipe sitzen die auch so und so, aber in vielen Orten hält man sich halt an das, was einem aufgetragen wird, also dass man Maske trägt. So. Und ich glaube, was man in Deutschland auch lernen kann, ist, es wäre ja schon mal hilfreich, wenn man überall Desinfektionsmittel stehen hätte und wenn man sich mal dazu entschließen würde, dass überall Maske getragen wird, zum Beispiel auch im Unterricht, dass auch nicht jeder da irgendwie seinen kleinen Extrabrei macht, sondern dass man einmal sagt, so wird es jetzt gemacht und dann machen es alle und dann machen es die Leute aber auch, weil sie denken und wissen, ey, wenn wir das jetzt schnell in den Griff kriegen, dann wird es mit unserer Wirtschaft auch wieder schneller bergauf gehen. Und da habe ich meinen Nachbarn, dem geht es vielleicht ganz schlecht, weil der ist selbstständig. Ja, dass man mal ein bisschen mehr an seine Mitmenschen denkt. Ich glaube, das können wir schon lernen von diesen Ländern, die alles in allem sich doch sehr viel besser an bestimmte Regeln halten. Das würde ich auf jeden Fall schon sagen.
Katrin, dann danke ich dir sehr für diese Einblicke und Infos hier bei uns in der Tag und ja, schön weiterhin Hände desinfizieren und nicht irritiert sein, wenn du in die Kneipe gehst, okay?
Ja, genau.
Danke dir. Im Radio wird ja viel zu selten gelacht, ne? Hier im Podcast leisten wir uns das einfach mal. Verrückt, oder? Danke für diesen ehrlichen Lacher am Ende von Katrin Erdmann. Das war's für der Tag und von mir. Ich freue mich über Feedback natürlich. Altbekannte Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Wir hören uns, wenn ich mich jetzt nicht im Kopf irre, am Freitag wieder, glaube ich. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin viel Vergnügen mit den lieben KollegInnen hier in der Tag. Mein Name ist Sonja Meschkat. Danke fürs dabei gewesen sein.